Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Hier oder dort, deine eigene Praxis im Büroalltag und auch sonst zu verändern. Und nun viel Spaß beim Hören. Wir sitzen hier im schönen Konstanz bei einer Tasse Espresso und ich will mich mit dir unterhalten über Gesundheit im Homeoffice, Motivation und ganz viel Glück. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Du hast dich selbstständig gemacht, beziehungsweise du warst eigentlich immer selbstständig. Ich habe dich ein Stück weit beobachtet auf Facebook, hast eine eigene Gruppe zum Thema Motivation, Gesundheit. Was hat dich motiviert, andere Menschen zu motivieren?
Oh, ganz vieles tatsächlich. Also ich habe nie in Festanstellung gearbeitet, muss ich jetzt hier mal die Hosen runterlassen, ist so. Ich hatte immer nur befristete Arbeitsverträge, habe dann das erste Kind gekriegt und beschlossen, also wenn ich schon sowieso keine Festanstellung habe, dann kann ich auch gerade das Beste draus machen, habe mich gleich selbstständig gemacht und das seither auch echt nicht bereut. Ich nutze das mit allen Vorteilen, die es mit sich bringt und genieße das sehr. Genau. Als Journalistin war ich erst selbstständig und dann hatte ich schon damals immer die Themen Gesundheit, Sport, Bewegung, gesunde Ernährung, auch so ein bisschen Gewichtsmanagement, das hat mich immer begleitet. Und habe das dann quasi zu meinem zweiten Standbein gemacht nach einer Brustkrebserkrankung, als ich mich wirklich mal gefragt habe, wie kann ich denn hier noch einen Beitrag leisten mit der Zeit, die ich habe hier. Genau, und habe dann beschlossen, diesen Teil, der bis dahin nur Hobby oder so ja, begleitend mitlief, dann wirklich zum zweiten Standbein zu machen.
Ich glaube, es gab so, ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Wir kennen uns über Kindergarten und man schon gefühlt ewig. Aber mit Blick auf unser Gespräch heute gab es so zwei Stellen in deinem Leben. Einmal Ende 20, wo du gesagt hast, hier das erste Kind kommt, ich bleib selbst und ständig. Und dann Mitte 30, Brustkrebs. Das waren so zwei Bruchstellen.
Ja, ja. Genau.
Und ich kann mir vorstellen, dass du da jetzt raus ganz viel Tiefe auch schürfst, weil wenn ich mal schaue, so im Netz auf Instagram gibt es alle möglichen Life-Coaches,
ja,
die dir ein einfaches Leben versprechen, dafür auch die Hand aufhalten. Und ja, ganz so einfach ist es ja nicht. Woraus schöpfst du deine Motivation, jeden Tag wieder aufzustehen und ein Stück weit ja andere Leute auch zu motivieren?
Ja, ich schöpfe die ganz viel daraus aus der Rückmeldung, die ich kriege aus meiner Arbeit. Das ist auch das, was ich so genieße an diesem Coach-Sein. Ich bin ja Präventionsberaterin und Gesundheitscoach. Ich kriege so unmittelbares Feedback von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich kann die so unmittelbar in ihrem Weg begleiten. Das fehlt mir beim Journalismus, bei meinen Arbeiten als Journalistin, Texterin, Autorin. Da sagt schon mal jemand, ja, netter Text oder tolles Buch, aber irgendwie so groß Feedback kriegt man da nicht. Und in diesem Coaching habe ich die Leute vor mir. Ich sehe, wie die Wangen sich röten, wenn sie von schönen Dingen erzählen. Ich sehe, wie die sich freuen, wie die lachen, wie die sich dann auch im Laufe der Wochen wirklich weiterentwickeln.
Ja.
Und genau, das ist mir ganz wichtig in meiner Arbeit, dass die wirklich auch eine Lebensfreude wiederfinden, die sie vielleicht verloren haben. Und da kann ich die sehr gut drin anleiten, weil ich die auch mal verloren hatte. Also als diese Sache mit dem Brustkrebs war, da war ich 38, die Kinder waren klein. Ich wusste da mal ein paar Wochen nicht, sehe ich die aufwachsen. Also das wünsche ich echt keiner Mutter, dass sie das miterleben muss. Gell, die ist wirklich, das ist hart, die Kinder anzugucken, nicht zu wissen. Bin ich da bei der Hochzeit dabei und so. Also da gab es mal wirklich Wochen und Monate in meinem Leben, wo ich diese Lebensfreude nicht mehr hatte und die musste ich mir ganz mühsam wieder aufbauen. Und das, das ist das, wo jetzt auch meine Kundinnen und Klientinnen davon profitieren, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich echt mal am Boden war und mich dann aber selber wieder aufgerichtet habe.
Ja. Da war dieser eine Moment, wo du sagst, im Vorfeld auf Operationen, wo du sehr viel Energie, sehr viel Fokus drauf gelegt hast, hattest du eine Erkenntnis.
Ja.
Und gesagt, okay, diese Zeit, diese Energie, die gerade hier flöten geht, könnte ich mit meinem Partner kuscheln, meinen Kindern verbringen. Wir haben beide drei Kinder und ich habe es gerade heute Morgen wieder gesehen, diese Schwierigkeiten manchmal loszukommen und manchmal ganz schön oft, wie Kinder einen auch erden und sehr in den Moment reinbringen. Ne? Ja. Weil wie oft, also wenn ich jetzt denke, allein an meine Erfahrung als Pfarrer in der Kirche, bin später auf dem Friedhof, beerdige Menschen, spreche mit Hinterbliebenen, ich sehe, was bleibt. Sehe aber auch sehr stark, wie wir als Menschen in der Vergangenheit leben, obwohl das Leben ja heute hier und jetzt stattfindet. Ne? Genau. Zukunft ist jetzt. Und ich denke, wenn du sagst, ja, auch Gewichtsmanagement war schon Thema für deine Kundinnen, Klientinnen, dann geht es auch in dem Moment und nicht nur die Vorsätze fürs nächste Jahr, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen am Laufen. Ich vermute, dass du versuchst, dieses ganze Thema Gewicht, Glück integriert zu sehen, zusammen nicht nur Weight Watchers, Kalorien zählen. Du bietest Nordic Walking an. Das ist jetzt auch erstmal vielleicht nicht der Kraftsport in der Muckibude oder, aber es ist sehr voraussetzungsarm, oder? Dass ich es jederzeit machen kann.
Genau.
Einfach anfangen,
das ist mir
statt
ganz
alles in die Zukunft zu verlagern.
Genau, das ist mir, da stecken zwei Punkte drin. Das eine ist wirklich ein Riesenthema Selbstwirksamkeit. Den Leuten klar machen, dass jeder von uns selbst dafür verantwortlich ist, wie es ihm geht. Und dass wir jeden Tag die Wahl haben, die Dinge auch zu bewerten, die uns passieren. Natürlich gibt es, wie jetzt bei mir der Brustkrebs oder ein Autounfall oder jemand im Freundes- oder Bekanntenkreis erkrankt oder es gibt tausend Dinge, die einem passieren können, die einen runterziehen können, die einen traurig machen können. Und man hat keinen Einfluss darauf, dass sie passieren, aber man hat immer, immer, immer einen Einfluss darauf, wie man das dann bewertet, wie ich darüber denke und welchen Einfluss ich dem dann auf mein Leben gebe. Das ist das eine, also wirklich den Leuten zu vermitteln, du bist für dich verantwortlich zu 100%. Wenn du 40 Kilo Übergewicht hast, ist da nicht McDonald's schuld und da ist nicht die Familie schuld, die immer Fastfood isst und da ist nicht, kannst du niemanden dafür verantwortlich machen, außer dich selbst. Dann musst du das selber anpacken. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich diese kleinen Schritte. Das ist mir ganz wichtig, dass, also ich biete nicht Weight Watchers, ich biete nicht Paleo, Keto, schlag mich tot an, sondern ich nehme die Frauen wirklich an die Hand, damit die Schritt für Schritt Gesundheit in ihren Alltag integrieren können. Und ich sage ganz bewusst Gesundheit. Ich bin kein Abnehmcoach. Ich leite die darin an, gesünder zu leben. Das geht dann oft mit einer Gewichtsreduktion einher bei Leuten, die übergewichtig sind. Aber grundsätzlich hat für mich oberste Priorität, dass die gesund sind. Und wenn die dann dabei auch noch Gewicht verlieren, umso besser. Aber mein Fokus ist das nicht.
Da gibt es ja die unterschiedlichsten Methoden. Und Tools kenne ich aus dem IT-Bereich. Es gibt unglaublich viele Tools, aber am Ende geht es um das, was du ja sagst, dass eine Verhaltensänderung stattfindet, Transformation, sagt man auch in der Theologie, und dass ich selber Verantwortung übernehme für mich und mein Leben im Hier und Jetzt und meine nächsten Menschen um mich rum und nicht im Irgendwo, Nirgendwo schweben und mich abhängig zu machen von irgendwelchen Tools und Abos.
Genau, und ich finde, der Effekt ist wahnsinnig aufs eigene Leben natürlich, weil man auf einmal staunend feststellt, was eigentlich alles möglich ist, wenn man die Dinge mal wirklich in Angriff nimmt und man die anpackt und sie nicht länger vor sich herschiebt. Und auch, was das für einen Einfluss hat, erstmal auf die Familie, also auf die Menschen, die einen tagtäglich umgeben, aber auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, weil man für die mit gutem Beispiel vorangeht und die inspiriert. Also ich merke das bei mir im Bekanntenkreis, seit ich jetzt wirklich seit 3 Jahren dieses Gesundheitsthema so verstärkt verfolge und damit auch wirklich mich jetzt sichtbar mache. Das habe ich ja lange nur für mich betrieben und jetzt gehe ich damit nach außen, dass das Freunde, Familie, Bekannte beeinflusst und ich jetzt Rückmeldungen kriege von, boah, ich habe dein Video gesehen, das mit dem warmen Wasser morgens trinken, das mache ich jetzt auch, mir geht es so viel besser. Und ich so merke, und das begeistert mich so, dass die dann mit so kleinen Dingen staunend feststellen, wie sie sich was Gutes tun können, ohne dass sie jetzt ins Fitnessstudio rennen müssen oder dafür Tausende von Euro irgendwelche Mittelchen bestellen müssen, sondern dass sie wirklich mit dem, was sie quasi zu Hause haben, schon loslegen können. Und das ist auch wieder Selbstermächtigung bei den Leuten, die mich umgeben. Ja. Und das, also da kann ich mich...
Stimmt, ich habe ein Bild vor Augen, da hattest du es noch auf deinem eigenen Facebook-Account mit dem Hula-Hoop-Reifen.
Ja.
Und das fand ich witzig, jetzt immer bald Fasnacht hier am Bodensee oder Karneval oder Fasching, sich selbst auch ein bisschen zum Affen zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass das fürs Mindset auch ausstrahlt, neben der rein effektiven Bewegung.
Genau. Und auch wirklich dieses der Freude folgen. Also sich fragen, was macht mir Spaß? Weil die kommt für mich immer zuerst. Also dieses, ich muss erstmal in den Flow kommen, ich muss Freude haben an dem, was ich tue. Und dann kann ich diese Selbstermächtigung zu 100% leben. Und wenn ich dann sage, okay, Joggen ist nicht meins, aber Hula Hoop finde ich super, hey, dann mach Hula Hoop. Also die, wirklich dieses, boah, CrossFit, boah, niemals. Ja, dann mach kein CrossFit, dann geh Nordic Walken. Also da schon auf sich hören und immer wieder mal abgleichen, was ist denn das, womit ich gut arbeiten kann, weil nur dann kannst du die ersten Schritte machen. Ich kann schon sagen, ich möchte mit CrossFit anfangen, aber wenn ich mich nicht dazu überwinden kann und das nur ein Gedanke bleibt, habe ich gar nichts davon. Dann fange ich eben mit Hula Hoop an.
Folge der Freude, aber gib Acht, wohin sie dich führt.
Genau.
Wo führt dich das Nordic Walking hin? Du gehst vom See in den Wald, oder?
Ja, ich drehe unterschiedliche Runden mit meinen Mädels. Ich sage auch immer, wir machen gar nicht nur Nordic Walking, wir machen Nordic Talking. Ah. Genau, weil...
Walk the talk.
Genau, walkie-talkie. Weil ich feststelle, also ich habe ausschließlich Frauen in meiner Nordic Walking Gruppe, muss ich mal dazu sagen, die kommen natürlich in meinen Kurs, um sich zu bewegen. Die kriegen von mir ganz viel Hilfestellung, so wie setze ich das effektiv um, dass es wirklich ein Cardio-Training ist, wie muss ich mich bewegen, worauf muss ich achten. Das ist der eine Teil, dass die Nordic Walking korrekt ausführen, sodass es auch wirklich im Körper da ankommt, wo es hin soll. Aber der andere Teil ist wirklich auch der Austausch. Also ich würde mal meinen, 80% der Frauen, die mit mir Nordic Walken gehen, machen die ganze Woche keinen anderen Sport. Die haben zum Teil 3 Kinder, die haben eine Festanstellung, wo sie viele Stunden in der Woche arbeiten, die haben Stress auf der Arbeit, die haben die Kinder krank zu Hause, die haben einen Mann, der wenig zu Hause ist und die nehmen sich in der Woche 1,5 Stunden, um mit mir Nordic Walken zu gehen. Und das ist mir bewusst, dass das für die was ganz Besonderes ist. Die schneiden sich diese 1,5 Stunden raus, unter Mühen und Tränen bei den Kindern, wenn die Mama abends noch weggeht. Und dann gucke ich wirklich, dass die in diesen 1,5 Stunden auf ganz vielen Ebenen profitieren. Und eben zum einen körperlich durch das Nordic Walken, aber auch indem die sich untereinander austauschen. Ich bin ja dann auch noch da. Ich kann gerade, was so Gesundheit, Mindset, Achtsamkeit angeht oder auch Ernährung, immer noch Tipps einfließen lassen. Und dann sind die 1,5 Stunden mit mir unterwegs und haben danach was für sich getan, haben sich mit anderen erwachsenen Menschen ausgetauscht, sind ihr eigenes Tempo gelaufen und nicht das der Kinder. Also die tun sich in diesen 1,5 Stunden auf ganz vielen Ebenen was Gutes. Und das, das ist super.
Und das ist in der Gruppe, oder? Das ist nicht One-on-One-Coaching in der Gruppe.
Genau.
Sehr gut.
Mache ich gute Erfahrungen damit, weil, also ich mag auch One-to-One-Coachings, da kann ich ganz gezielt auf die Situation eingehen von meinem Gegenüber, aber ich finde, so eine Gruppe hat auch ganz viele Vorteile, weil man ganz oft dieses, habe ich auch schon erlebt, ich habe das so und so gelöst, bei mir hat das und das funktioniert, dieses Schwarmwissen, das da zusammengetragen wird in der Gruppe, von dem dann alle profitieren können, darf man nicht unterschätzen. Also so grundsätzlich bei Coachings, gell? Wenn viele sagen, sie wollen unbedingt ein Einzelcoaching haben, Gruppe ist nichts für sie. Ich finde Gruppen großartig, weil das der Erfahrungsschatz so viel größer ist, als wenn man nur zu zweit.
Und es ist nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis. Du als Coach, der alles weiß, und der Coachee, der nichts weiß, also ist ja nicht so, aber manchmal ist es so in diese Richtung und das passiert dann nicht.
Genau, genau.
Ja, jetzt sind wir bald im dritten Pandemiejahr und vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für die Menschen, die das bis hierhin gehört haben, diesen Podcast in Ottes Ohr. Drittes Pandemiejahr, Homeoffice. Ich habe jahrelang im IT-Bereich gearbeitet, viel vorm Computer gehangen, von morgens bis spät abends. Vielleicht gibt es ja so zwei, drei einfache Tipps, was ich auch tun kann vorm Computer, wenn ich keine Nordic Walking Stöcke habe. Und diesen Podcast hören mehr Männer.
Ah, okay, alles klar. Also pass auf. Ich habe auch Tipps für Männer. Die sind meine Gesundheitstipps sind unisex tatsächlich. Genau, also was ich ganz wichtig finde, ist ausreichend zu trinken. Gleich morgens nach dem Aufstehen wirklich mit Wasser in den Tag zu starten.
Du hattest gesagt lauwarmes Wasser. Ich habe dir jetzt hier kaltes Bodenseewasser eingefüllt.
Okay.
Das jetzt aber so langsam, ich sehe, du trinkst es nicht auf Zimmertemperatur kommt. Ist das lauwarm?
Ja, ja, ja. Also da bin ich, das sind die Tipps, gehen hin zu, wenn man liest oft, lauwarm ist noch besser. Wenn man mehr Kalorien verbrennen möchte, sollte man kaltes Wasser trinken, weil dann muss der Körper das erst anwärmen und dann verbrennt es schon wieder 3 Kalorien. Aber weder bei dir noch bei mir geht es um diese 3 Kalorien.
Ja.
Also Wasser gerne so trinken, wie man es gut trinken kann. Wenn ich nicht gerne lauwarmes Wasser trinke, dann trinke ich lieber kaltes, bevor ich gar keins trinke. So. Aber eben morgens, um die Mühlen anzuschmeißen, um den Organen zu sagen, so Jungs, jetzt geht's los, wir starten in einen neuen Tag, um auch alles, was so an Schad- und Schlackstoffen über Nacht angefallen ist, auszuspülen, lohnt sich's mit Wasser in den Tag zu starten, gerne mit einem Schuss Zitrone drin oder eine Scheibe Ingwer reinschmeißen, was man so für den Geschmack möchte. Und dann, wenn man schon so vorbildlich trinkend in den Tag startet, das auch wirklich beibehalten, den ganzen Tag weiterhin zuckerfreie Getränke trinken. Also gern mindestens 2 Liter. Wer sich da schwer tut damit, der kann sich diese 2 Liter irgendwo hinstellen, sodass er weiß, das muss ich schaffen im Laufe des Tages. Ich mache aber auch ganz tolle Erfahrungen mit so Wenn-Dann-Verknüpfungen. Also immer, wenn ich ein Telefonat beende, trinke ich ein Glas Wasser. Immer, wenn ich mich einem neuen Projekt zuwende, trinke ich ein Glas Wasser. Wenn man da im Gehirn diese Verknüpfung von ich tue dies und dann trinke ich Wasser schafft, dann fällt einem das viel leichter, am Trinken dran zu bleiben.
Da gibt es ja auch Apps, Hashtag Quantified Self. Ich hatte die erste Apple Watch, erste Generation, dann habe ich sie verkauft und gesagt, was für ein Quatsch. Jetzt ist das 7. Modell am Markt und über Freunde von Freunden habe ich mir so ein Ding jetzt wieder zugelegt, experimentiere damit und bin überrascht, wie sehr sich diese Dinge entwickelt haben, was man damit alles messen kann. Aber klar, wir hatten es eben schon von Tools. Da gibt es auch Erinnerungen, hier aufstehen, Glas Wasser trinken, noch nicht 10.000 Schritte gelaufen und. Spüre aber auch, ich habe das Ding erst wieder seit ein paar Wochen am Arm, diese Smartwatch oder dieses Wearable, dass das auch digitalen Stress verursacht. Und wenn ich euch Mädels da durch den Wald spazieren sehe, dann ist das ja eine Form auch von Digital Detox.
Ja.
Ganz analog. Also ich merke dieses Ding am Arm, so viele Funktionalitäten, so viele Features das hat. Ich finde das natürlich ganz spannend als IT-Nerd. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch eben mehr Stress verursacht als Stress abbaut.
Auf jeden Fall. Also was ich großartig finde, sind so Erinnerungen tatsächlich. Das hilft ganz vielen Menschen. Es gibt ja auch so lustige Apps, gerade wenn wir beim Wasser trinken bleiben, wo dann eine verdörrte Pflanze da hängt und immer wenn man ihr sagt, ich habe jetzt was getrunken, dann richtet die sich langsam auf und fängt an zu blühen.
Dann kriegt
und
die auch noch einen Schluck.
Genau.
Die Büropflanze.
Also sowas, da muss jeder gucken, was für ihn funktioniert. Gell? Wenn jemand sich von so einer digitalen Pflanze zum Trinken animieren lässt, go for it, mach das, super. Aber ich empfinde das genauso, wie du sagst, dass so dieses ständige Messen, dieses, du hast jetzt erst 150 Kalorien verbraucht, du hast erst 5000 Schritte geschafft, du hast genau dich nicht ausreichend bewegt und so weiter, dass das auch wirklich stressig sein kann. Und gerade was zum Beispiel die 10.000 Schritte angeht, da sage ich meinen Coaches immer, 10.000 Schritte sind großartig, wird ja auch von allen empfohlen, jeden Tag 10.000 Schritte, aber 10.000 Schritte jetzt mal so von Drei-Kind-Vater zu Drei-Kind-Mutter, sind zwischen 6 und 7 Kilometern. Die muss man erstmal im Alltag integriert kriegen. Gell? Da muss man, das ist nicht mal eben zum Bäcker und zurück und mal in den Kindergarten und zurück.
Das ist einiges, ja.
6 bis 7 Kilometer musst erstmal in den Tag integriert kriegen. Und dann ist es gut zu wissen, dass die 10.000 Schritte auf einem Werbegag beruhen, weil bei den Olympischen Spielen in Japan vor, ich glaube, 40 Jahren irgendjemand oder 30 Jahren jemand den ersten Schrittzähler entwickelt hat und den einfach 10.000 Schritte genannt hat. Und seither kursiert diese Zahl mit den 10.000 Schritten. Tatsächlich für die Gesundheit reichen auch 7.500. Also Harvard-Studien belegen, dass der gesundheitliche Effekt schon nach 7.500 Schritten einsetzt. Und was ich damit sagen will, ist, entspann dich. Ja, also wenn das 10.000 Schritte sind, aber wenn das auch mal 3 Tage hintereinander nur 7, 5 oder 5.000 Schritte sind, ist okay. Also gelassen bleiben. Der Stress, der entsteht, wenn ich mich selbst geisele, weil ich keine 10.000 Schritte geschafft habe, der ist schlimmer als der Effekt, den ich erziele, wenn ich 5.000 Schritte gehe.
Entspannung ist ein gutes Thema. Kommen wir gleich zu. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Zucker. Du hast gesagt, möglichst nur Wasser oder ungesüßten Tee. Ich meine, mit einer Ärztin verheiratet, das hängt zusammen mit dem Insulinspiegel,
genau,
der dann die Fettverbrennung aussetzt.
Ja.
Was hältst du von Fastenmethoden? Ich sag mal zwei, die ich ausprobiert habe. Das eine ist Buchinger Fasten, hier andere Bodenseeseite, eben bis zu 2 Wochen nichts zu essen. Kann man als gläubiger Mensch gut einbauen in Passionszeit oder aber auch die Adventszeit. Habe aber gemerkt, dass da ein gewisser Jojo-Effekt ist. Und jetzt habe ich ausprobiert OMAD, One Meal a Day. Mhm. Sprich, tagsüber wenig bis gar nichts. Schaffe ich auch nicht. Ich trinke dann Buttermilch. Und abends eine Mahlzeit. Wobei das eigentlich relativ egal ist, wann. Um möglichst lange Zeit zu haben, wo eben nichts zugenommen wird. Und ich finde es total faszinierend, das ist nicht Hungern. Ich finde es total faszinierend, dass der Körper ja trotzdem irgendwie alles kriegt und ich ja auch gucken muss, du hast eben angesprochen, wir haben beide 3 Kinder, das ist schon auch High Demand, Beruf, Kinder, alles irgendwie unter den Hut zu kriegen. Da bleibt auch nicht immer die Zeit, sich nochmal zwischendurch gesund was zu machen und immer essen gehen ist irgendwie auch schwierig mit Corona, Takeaway, Plastik, Volumen und so weiter. Das sind meine Vorerfahrungen mit Fasten. Angenommen, ich wäre jetzt bei dir tatsächlich, auch wenn du es nicht so oft machst, in einem One-on-One-Coaching und erzähl dir so ein bisschen, 2, 3 Kilo zu viel, hab 2 Fastenmethoden ausprobiert. Wir kennen uns rudimentär. Was würdest du sagen, liebe Heike, welche Fastenmethode passt zu mir?
Sehr gute Frage. Ich selbst faste auch 2-mal im Jahr. Lützner Fasten ist ja so ähnlich wie Buchinger, also wirklich 2-mal im Jahr, 1 Woche mit 5 Tagen nur Tee, Brühe, Wasser. Inzwischen habe ich damit sehr viel Erfahrung und kann das durchziehen, obwohl ich 3 Mahlzeiten am Tag für meine Familie zubereite. Das ist nicht jedermanns Sache.
Wow.
Gell? Ja, genau. Da gibt es trotzdem
Lasagne. Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
Genau. Boah. Genau.
Das ist heftig.
Ja, aber das geht aufgrund meiner Erfahrung. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren, 2-mal im Jahr. Das läuft. Aber das würde ich jetzt einem Anfänger nicht unbedingt empfehlen.
Und dass du fastest, während du kochst.
Ja, ja, ja.
Das ist echt die harte Nummer. Ich weiß, Tag 3, da ist dann bis dahin ist schwierig. Aber dann ist es auch unheimlich geil, diese Glückshormone, Endorphine, Serotonin oder was auch immer in meinem Hirn da im Stoffwechsel rumschwirrt, zu merken, was wir vorhin hatten mit Selbstermächtigung oder Empowerment, zu sagen, okay, ich kann gerade verzichten, ich kann das.
Ja.
Hab dann angefangen, Sport zu machen, Rennradfahren beispielsweise, und das ist schon echt faszinierend.
Was der Körper da leisten kann und auf welche Reserven er zugreifen kann. Also genau, ich bin ein großer Fan eben vom Heilfasten, aber das ist natürlich eben zweimal eine Woche im Jahr.
Und es kann auch nicht jeder.
Und es kann nicht jeder. Ich träume immer noch davon, mal zu Buchinger in die Klinik zu gehen und eine Woche mich da pampern zu lassen beim Fasten. Finde ich, glaube ich, großartig, weil, was du ja auch schon angedeutet hast, man fastet ja nicht nur für den Körper, sondern auch für Geist und Seele. Und da habe ich den Eindruck, dass das beim Fasten im Alltag mit drei Kindern zu kurz kommt. Ich hätte gerne mal fürs Fasten wirklich eine Woche Auszeit. Ich habe auch schon gefastet, bevor ich Kinder hatte. Und das war was ganz anderes. Da konnte ich mich nachmittags hinlegen, wenn ich müde war. Da konnte ich meditieren, wenn ich meditieren wollte. Da musste ich nicht dreimal am Tag kochen für Leute, die Lust auf Spaghetti Bolognese haben.
Und mal ein Buch lesen, statt, so geht's mir gerade, zwei, drei Seiten abends irgendwann, wenn die Kinder schlafen, dann fallen mir die Augen zu. Ja, das ist schön. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Zeit. Wir sind ja beide auch kirchlich engagiert, nicht ausgetreten, halten den Laden irgendwie am Laufen. Ich erinnere mich gerne, wenn du die Zeit vor Kindern ansprichst, an Klosteraufenthalte,
ja,
wo man auch draußen war. Bewusst essen, gut essen, rausgehen. Die sind ja meistens auch sehr schön eingebettet in die Natur. Da wären wir schon wieder beim Wald, wo du Nordic Walking machst mit deinen Mädels. Thema Entspannung. Entspannung bei aller Anspannung. Das kann man natürlich machen im Yoga. Ich gehe teilweise mit Interessierten raus in den Wald, nennt sich dann Waldbaden.
Sehr schön.
Das ist nicht nur Bäume umarmen, da lachen insbesondere Jugendliche, wenn ich in der Schule ab und zu unterrichte. Aber eben rausgehen, die Elemente spüren und sich da auf den Weg machen, so Gehmeditation, da kann man ja einiges machen.
Ja.
Zurück zum Homeoffice. Entspannung im Homeoffice.
Ja.
Was empfiehlst du da? Also mir kommt da ad hoc in Sinn irgendwie progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder diese beiden Finger, wenn man einen Punkt am Horizont fokussiert und dann irgendwie da diese dritte Ebene entdeckt. Bisschen Physiotherapie, Know-how, nochmal so ein bisschen vielleicht in der Nackenmuskulatur zu arbeiten, richtig hinstellen, beide Beine spielen oder Espresso-Meditation. Wir hatten ja jetzt einen Espresso. Den zu schlürfen, erstmal sehen, was sehe ich, was fühle ich, was höre ich, so. Das sind so meine Tipps, wie ich so durch den Tag komme. Wie gesagt, viel im IT-Bereich mit Programmierern zu tun gehabt, die da vorm Laptop hängen, mit verkürzter Muskulatur, stundenlang, vergessen aufs Klo zu gehen, vergessen zu trinken und. Angenommen, die kommen zu dir. Was würdest du ihnen empfehlen?
Ja, das finde ich ganz wichtig im Homeoffice. Entspannen, da denken ja eben viele gleich an Yoga, Meditation, irgendwie haben dann vielleicht auch gleich so eine Aversion dagegen, von wegen ist nichts für mich, will ich nicht, ist
zu esoterisch.
Zu esoterisch, Hokuspokus, brauche ich nicht und so weiter. Tatsächlich findet Entspannung im Homeoffice schon in dem Moment statt, wo ich aufstehe, wo ich mich eben aus dieser gebückten Haltung am Rechner aufrichte, wo ich meinen Arbeitsplatz verlasse, wo ich den Blick weglenke vom Bildschirm, wo ich mich vielleicht mal ans Fenster stelle, das Fenster gerne auch aufmachen, vergessen ganz viele im Homeoffice mal zu lüften. Ist immer eine gute Idee, mal wieder Sauerstoff reinzulassen. Das ist erschreckend, wie schnell der flöten geht, wenn man so stundenlang im Homeoffice arbeitet. Und genau, also für den Körper, wenn wir jetzt mal rein körperlich sprechen, für den Körper beginnt die Entspannung in dem Moment, in dem ich aufstehe. Wir sollten tatsächlich im Homeoffice oder auch im Büro nicht länger als 45 Minuten am Stück sitzen. Das ist eine für uns Menschen absolut unnatürliche Körperhaltung, die wir da einnehmen. Da werden hier in der Hüfte werden die Flüssigkeiten abgedrückt, das Blut zirkuliert nicht mehr so gut. Also dieses immer wieder Aufstehen, gerne mit Erinnerung, mit Wecker, spätestens alle 45 Minuten aufstehen, recken, strecken, zum Fenster gehen, Fenster aufmachen, den Blick in die Ferne richten. Gerne natürlich, wenn man, wie du sagst, Espresso-Meditation, genau, gerne sich einen Kaffee nehmen, sich ans Fenster stellen, die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Man muss da nicht gleich mit Yoga loslegen, wenn es um Entspannung im Homeoffice geht, sondern wirklich so kleine Dinge reichen da erstmal auch schon. Da kann man sich so rantasten. Aber genau, Entspannung für den Körper natürlich, aber auch für den Geist. Wirklich mal wegkommen von diesem Rechteck, auf das man da die ganze Zeit starrt, und gedanklich und körperlich sich da wirklich mal wegbewegen, ist schon der erste Schritt zur Entspannung. Wenn man dann noch Bock auf Yoga hat, kann man auch noch Yoga machen.
So wie was wir mit Fasten hatten, ne? Genau. Es gibt schon einfache Schritte, trinken, möglichst auch ohne Zucker, unsere Volksdroge, Zucker,
ja.
Sind wir alle irgendwie abhängig nach.
Ja.
Und du sagst eine Dreiviertelstunde, das ist ja gut, wenn ich eben an Schule denke, habe später noch 2 Stunden zu unterrichten, hier in der Gemeinschaftsschule um die Ecke, dann sind ja 45 Minuten gar nicht verkehrt.
Genau, ja?
Und,
genau.
Und dann nochmal, und zu, sich zu bewegen, so ein Impuls, wir haben meistens Doppelstunden. Und wenn es der Gang aufs Klo ist, obwohl ich gar nicht muss, ich gehe trotzdem mal irgendwo hin, so als Ritual.
Ja, genau. Und auch wirklich, genau, dieser Gang zum Klo, weil man ja manchmal auch den Eindruck hat, ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt keinen Kaffee trinken, ich kann jetzt keine Pause machen, ich kann jetzt nicht aufs Klo gehen.
Das
immer wenn man so einen Gedanken,
nicht.
Genau, das erlaube ich mir nicht. Das ist jetzt nicht drin. Mhm. Und immer,
ich wenn
keine
man, Zeit.
Genau, wenn man so einen Gedanken hat, ich sage immer, wenn du denkst, du hast keine Zeit für Kaffee, dann ist es Zeit für Kaffee. Also sich da wirklich auch an der eigenen Nase packen und sagen, ich rede mir hier gerade ein, das geht jetzt nicht. Und genau deswegen mache ich es jetzt aber trotzdem, weil man sonst reinkommt in dieses stundenlange vor dem Rechner sitzen, wie gebannt auf dem Bildschirm starren, alles um sich rum vergessen. Ich bin ein großer Fan von Flow-Momenten, mhm. Aber was im Homeoffice Arbeiten am Rechner angeht, tut es gut, das immer wieder zu unterbrechen und wirklich Körper und Geist zu entspannen, indem ich aufstehe, Wasser trinke, auf die Toilette gehe, mir einen Kaffee mache, mal mit meinem Partner spreche, falls der auch zu Hause ist. Wie auch immer, sich da rausnehmen aus der Situation.
Ja, ja. Und du hast das Sitzen angesprochen. Ich meine, ich kann ja so und so sitzen, kann mir ein bisschen aufrichten, dann ist das auch schon fast stehen. Ich habe es im Studium eine Zeit lang so gehabt, ein bisschen Rückenschmerzen gehabt, Bibliothek, immer über Büchern gehangen. Da gab es noch viele Bücher.
Muss lange her sein.
Das ist, genau, ist lange her. Ja, ja, genau. Und zack, ist man 40. Dann habe ich gedacht, okay, vom einen Extrem zum anderen, ich stehe jetzt einfach und habe den ganzen Tag gestanden, habe mir die Bücher, habe da ein Regalding freigeräumt und stand dann in der Bibliothek die ganze Zeit im Regal und habe noch mehr Rückenschmerzen gekriegt. Mhm. Und dann sagte der Physiotherapeut oder wer es war, ja klar, sitzen, stehen, am Ende ist es aber laufen.
Ja.
Oder mein Opa hat früher gesagt, leider schon länger tot, Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Mhm. Nordic Walking, ja, diese Bewegung. Und ich denke auch dran, ich habe ja jahrelang Theologie studiert, aber auch Philosophie. Es gab die Peripathetika. Und das heißt Peripatheo auf Griechisch, ich gehe umher, ich bewege mich.
Mhm.
Ja, oder ich sitze an der Predigt für Sonntag, ist die Fachdisziplin hinter Homiletik. Homileo heißt auch, ich gehe umher. Dann kommen mir gute Gedanken, nicht wenn ich verhafte. Also wie du sagst, walk the talk oder walkie-talkie, es sind die Gespräche, die Inspirationen, nochmal einen Cut setzen und dann eben sprichst du von Flow-Momenten. Wir haben ja 3 Themen heute, Gesundheit, Motivation und Glück. Kommen wir mal zum Glück. Viel Glück und viel Segen wünscht man sich in der Kirche, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten. Du sprichst von Flow-Momenten. Wenn du sagst Flow, dann denke ich an den Rhein, der hier vorne vor der Tür runterfließt, den ganzen Tag, einfach so Tag und Nacht. Hab aber auch so YouTube-Clips von tollen Trails in den Graubündner Bergen vor Augen, wo ich seit Jahren hin will, toll Mountainbiken. Gibt es ganz tolle Drohnenvideos und krieg mit von Freunden, auch denen ohne Kinder, dass sie das einfach machen. Und ich habe das noch vor mir. Ich als Bürostuhlakrobat. Auch hier vielleicht eine Inspiration von deiner Seite oder eine zweite und dritte gerne. Wo kann ich das in meinem tristen, grauen Büroalltag erleben? So Flow-Momente. Ich sage ja nicht, dass es ein Dauerzustand ist. Wir haben schon kurz über Drogen gesprochen, wie Zucker. Das nutze ich irgendwann ab. Wie komme ich in den Flow?
Ja.
Wenn wir uns mal von dem Nordic Walking im Wald wieder ein Stück weit lösen und ins Büro zurückkommen.
Mhm, genau. Da hilft einem auch wieder dieses Folge der Freude. Also Flow entwickelt sich immer dann, wenn ich etwas tue, wo ich die Welt um mich herum vergesse, wo ich ganz in meinem Sein versinke und im Hier und Jetzt ankomme. Das kann mir zum Beispiel auch tatsächlich passieren, wenn ich einen Text schreibe, der mich beflügelt, der mir Spaß macht, der mir am Herzen liegt, dann habe ich auch solche Flow-Momente. Ich finde auch immer, dann vergeht die Zeit langsamer. Mhm. Also so, dann dehnt sich das Universum und genau, die Uhren ticken langsamer. das ist so, das sind die Flow-Momente, wo ich dann auf die Uhr gucke. Also entweder hat man ja dieses, boah, schon 3 Stunden rum, ich habe es gar nicht gemerkt. Oder ich habe auch Flow-Momente, wo ich den Eindruck habe, boah, jetzt habe ich so viel geschafft und es ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Aber wie stellst du das im Homeoffice her? Eben auch über dieses Folge der Freude. Wenn es nicht dein Job ist, der dir diese Flow-Momente verschafft oder ermöglicht, weil du da nicht mit so viel Freude dabei bist oder weil, keine Ahnung, weil es anstrengend ist, weil das Thema nervt, wie auch immer, dann schafft dir diese Flow-Momente abseits vom Rechner. Das kann dann auch durchaus wieder die Tasse Espresso sein oder die Gehmeditation, die du vorhin angesprochen hast. Das finde ich eh beim Homeoffice ganz wichtig, da Alltagsbewegung reinzukriegen. Wenn du dich nur bewegst zwischen Bett und Bad und Küche und Schreibtisch, weil der Weg ins Büro wegfällt, weil du nicht mehr mit dem Fahrrad irgendwie eben ins Büro fährst, weil du nicht mehr zu Fuß zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gehst und so, dann ist es ganz wichtig, dass du guckst, wo du Alltagsbewegung integrieren kannst. Dass du also in der Mittagspause zum Beispiel nicht nur isst und dich dann wieder an den Rechner setzt, sondern eine Runde um den Block drehst. Ja, dass du die Treppe nimmst statt dem Aufzug, wenn du dann doch mal irgendwo unterwegs bist. Dass du zu Fuß zum Einkaufen gehst. Also da wirklich gucken, wo kann ich trotz Homeoffice Bewegung in meinen Alltag integrieren, weil die kommt wirklich bei den meisten Leuten zu kurz. Und da sind dann auch wieder Flow-Momente möglich in dieser Bewegung. Ich finde ohnehin eben, du hast schon gesagt, der Rhein fließt hier an uns vorbei. Da ist was in Bewegung. Flow hat schon auch was mit in Bewegung sein zu tun und die Dinge eben abzugeben, fließen zu lassen, die Kontrolle auch mal so ein bisschen schleifen zu lassen. Am Rechner sind wir immer so tak, 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 ganz konzentriert und ganz arbeiten effektiv. Und Flow hat auch was damit zu tun, das dann in Schwung kommen zu lassen.
Das ist eine spannende Beobachtung, die du da hast. Mit diesem sind wir auch bei, das Thema Motivation fließt da, glaube ich, mit rein. Wohin mit Sorgen, wohin mit Stress? Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus gesagt haben soll, oder über ihn gesagt wurde, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also sich vielleicht auch ein Stück weit um Sorgen lassen und Sorgen werfen, ist vielleicht auch so ein Bild. Oder im Yoga sagt man, Wolken kommen, wahrnehmen, ziehen, lassen. Also ich merke sehr stark, aber vielleicht ist das auch so typisch deutsch oder für unsere mitteleuropäische Industriestaatlichkeit, dass wir sehr stark immer im Machen und Tun sind, alles Mögliche festhalten wollen, eben auch unsere Sorgen. Und wenn man in andere Kulturkreise reinguckt, ich war eine Zeit lang in Israel, eine Zeit lang in den USA, da habe ich gemerkt, dass Menschen einen entspannteren Umgang haben mit dem, was alles so im Kopf ist. So. Und oder bleiben wir bei den Kindern, ja, heute Morgen das Aufstehtheater und am Vorabend ins Bett kommen, da ist ja auch eine Menge an Verarbeitung da, ne? Wie du sagst, so ein neuer Tag, los geht's, aber wie beschließe ich diesen Tag auch? Und ich merke oder nehme wahr bei den Kindern, dass die gar nicht so viel mit in Schlaf nehmen. Vielleicht noch mit ins Bett, aber nicht mit in den Schlaf. Dann gibt's nochmal eine Geschichte oder irgendwie, oder nochmal, doch nochmal die Tür auf, wer einen Balkon hat, nochmal raus, frische Luft, den Mond angucken, was weiß ich, sich freuen. So.
Ja, genau. Was ich da im Moment nur für mich mache, aber ich kenne Mütter, die machen das mit ihren Kindern und ich finde es großartig, ist dieses abends sich nochmal Gedanken drüber machen, was war heute gut? Mhm. Wofür bin ich heute dankbar? Worüber habe ich mich heute gefreut? Wenn man den Eindruck hat, es gibt heute nichts, wofür ich dankbar sein kann, der Tag war unter aller Kanone, dann sich fragen, worüber habe ich mich vielleicht gefreut oder was war gut? Das kann der tolle Espresso sein, das kann das gute Gespräch mit einem Freund sein, das kann das leckere Frühstück sein, wenn man es mal so ganz basic nimmt. Das kann aber natürlich auch ein erfolgreiches Erlebnis im Job sein. Das kann eine tolle Begegnung draußen auf der Straße sein. Es gibt, wenn man da mal genauer hinguckt, für Erwachsene und für Kinder in den Stunden, in denen wir wach sind, ganz viel Positives, was man da abends aufzählen kann. Und wenn es nur minimal kleine Dinge sind, aber abends nochmal den Fokus darauf zu richten, was war gut an diesem Tag, worüber habe ich mich gefreut, was hat mich erfreut, was habe ich Schönes erlebt, das schult einen darin, den Blick auf die positiven Dinge zu lenken. Und man schafft auch so ein Bewusstsein dafür, dass selbst an schlechten Tagen es immer noch mindestens, ich nehme immer 5 Sachen, also ich…
Wow, fünf Sachen, über die du dich heute gefreut hast, an diesem Tag
Abend
heute.
5 Sachen, wirklich, mache ich seit Jahren vor dem Einschlafen. Ich drehe mich auch erst auf die Seite und schlafe ein, wenn ich das gemacht habe. Und ich finde immer was, auch an schlechten Tagen. Und da den Fokus drauf zu richten und den Tag nochmal zu rekapitulieren, das hilft wahnsinnig auch mit dem Abschließen von dem Tag, mit dem das nicht mit in den Schlaf nehmen.
Check out, check in.
Genau.
Sozusagen.
Und genau, die Kür ist dann wirklich, das auch mit den Kindern zu machen. Eben, ich kenne Mütter, von denen ich weiß, die machen das, finde ich großartig. Bei uns bringt mein Mann die Kinder ins Bett. Da bin ich nicht so dran. Aber das ist jedes Mal, wenn ich höre, dass eine Mutter das macht, freue ich mich zum einen für die Mutter und für die Kinder, dass es dieses Ritual gibt. Und zum anderen denke ich, da ist bei uns noch Luft nach oben.
Ich kenne es aus der Pädagogik, wenn ich im Kindergarten bin oder in der Grundschule mit Steine, Feder. Ich lege einen Stein für, eine Feder für. Mir ist aufgefallen, dass viel mehr Federn gelegt wurden für das luftig, leichte, das Schöne. Wenn du sagst, 5 Sachen, wow, das ist eine Menge. Und eben, unser Gehirn ist ja irgendwie so gepolt, dass es sich negative Sachen so viel leichter und länger und intensiver merkt. 5 Sachen. Wir hatten es von Quantified Self. Natürlich kann ich das Ganze in irgendwelche Erfolgsjournale schreiben. Es gibt Bücher, die ich mir bestellen kann. Sehr schöne Bücher, wo ich reinschreiben kann. So als Strukturierungshilfe. Hast du sowas oder schreibst du dir das in irgendeine schöne kleine Kladde oder machst du das alles hier oben in deinem Brain?
Also die 5 Dinge, die mache ich wirklich, da liege ich schon im Bett, da habe ich die Decke schon hochgezogen. Das ist wirklich das Letzte, was ich mache vor dem Einschlafen, das schreibe ich nicht auf. Das würde auch den Moment zerstören. Das ist mein Moment mit mir, wo ich nochmal gucke, was war heute gut. Den möchte ich mir nicht durch Licht anmachen, Heft rausnehmen, Stift in die Hand nehmen, zerstören. Das mache ich nicht. Was ich habe, ist ein Schöne-Dinge-Buch oder ich denke, Schöne-Dinge-Buch, Gute-Ideen-Buch. Das mache ich schon seit Jahren tatsächlich, wo ich Sprüche sammle, die mir gut gefallen, wo ich auch mal was reinklebe, wenn ich irgendwo in der Zeitung oder in der Zeitschrift was sehe. Da klebe ich auch Sachen rein, die ich haben will. Also es hat ganz viel, viele arbeiten ja inzwischen mit einem Vision Board, wo sie sich Ziele und Wünsche, Träume visualisieren, so in die Richtung geht das. Da sammle ich gute Ideen, da schreibe ich Tipps und Tricks auf, über die ich stolper, die ich gut finde.
Ist das ein Whiteboard, wo du Post-its drauf hast? Die gibt es ja auch schon als Magnet und schreibst dann da drauf in eine bestimmte Struktur,
Canvas. Nee, ich bin da total oldschool.
Das wäre halt jetzt etwas für IT-Leute, genau. Die kennen das. Ein Whiteboard,
ja, genau.
Scrum-Methode, agile Arbeitsweisen, wo man Daily Stand-Ups hat und dann ganz viele Post-its am Whiteboard und am Krickel-Krakeln ist.
Ja.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, lieber Zuhörer, dann benutze das Whiteboard, was du eh schon da hast.
Genau. Und was ich so schön finde, also bei mir ist es wirklich ein Heft, mit dem, in das ich handschriftlich reinschreibe. Aber das ist einfach, so bin ich veranlagt. Aber das Schöne daran ist, dass ich oft dann gar nicht mehr weiß, was steht da eigentlich drin und ich dann beim Durchblättern so, die Idee hat, ja stimmt, der Spruch. Also wann immer ich dieses Buch in die Hand nehme, sorgt es dafür, dass ich gute Gedanken habe, dass ich Dinge lese, über die ich mich freue, dass ich mich wieder inspiriert fühle von dem, was mir vor 4 Wochen mal eingefallen ist. Das ist so ein bisschen natürlich Tagebuchcharakter, aber eben in dieses Buch, anders als beim Tagebuch, wo man auch reinschreibt, bescheuerter Tag, alles ist schief gelaufen, alles sind doof und ich auch, ist dieses Schöne-Dinge-Buch wirklich nur mit Positivem geladen. Und deswegen ist es dann auch so kraftvoll, das in die Hand zu nehmen und durchzublättern, weil ich weiß, egal welche Seite ich aufschreibe, ich werde dann einen Impuls rausholen, ich werde da eine gute Laune rausholen, ich werde da mich erinnert fühlen an schöne Situationen. Und deswegen empfehle ich das tatsächlich auch meinen Klientinnen immer, wenn die da eine Baustelle haben, was so schöne Dinge erkennen angeht, dass sie die doch bitte aufschreiben sollen. Oder was ich mit meinen Leuten aus dem 1-zu-1-Coaching auch mache, dass ich sage, schick mir, mach Fotos von Dingen, die dich erfreuen, die dich glücklich machen. Das kann der leckere Salat zum Mittagessen sein, das kann der Spaziergang mit dem Hund sein, das kann die Sonne sein, die sich im Wasser spiegelt. Ich sage, fang an, ein Glückstagebuch zu führen. Ich bin nicht der Fan davon, mit dem Handy im Konzert nicht mehr nur noch mit dem Handy zu filmen, anstatt das Konzert zu erleben.
Und im schlimmsten Fall direkt gleich Livestream irgendwo einstellen und ich bin nur noch beschäftigt mit Filtern und hier.
Genau, okay. Also Digital Detox ist bei mir auch ein Riesenthema, finde ich großartig. Aber wenn es die Situation erlaubt, finde ich es toll, auch mal so ein Foto von was zu machen, was mir Freude macht, weil man damit ja auch Erinnerungen sammelt, weil man damit sich ein Album anlegen kann mit schönen Dingen und man sich so bewusst macht, auch dieses, ich nehme jetzt das Handy und fotografiere das, macht einem ja noch mal mehr bewusst, dass man gerade eine schöne Sache erlebt. Und damit mache ich wirklich sehr gute Erfahrungen bei den Leuten im Coaching.
Ein Buch der schönen Dinge und Schönheit liegt ja im Sinne, im Auge des Betrachters. Und ich nehme auch wahr, eine gewisse Chancenachtsamkeit im Alltag. Bei mir gestern Beispiel Zahnarzttermin. Erstmal vielleicht nicht der schönste Termin, war nur Vorsorge, aber trotzdem war eine Viertelstunde früher fertig, man weiß ja nie so genau, wann man da drankommt und bin auf dem Rückweg, die Kinder dann holend aus der Kita, noch eine Viertelstunde am See gesessen, einfach so absichtslos. Ich habe keinen Podcast gehört oder eine Blinkist-Hörbuch-Zusammenfassung, ich habe nicht E-Mails gecheckt, habe nicht meine Mama angerufen oder was ich ohnehin schon längst tun sollte, sondern ich saß einfach da. Das hat, wir haben ja festgestellt im Vorgespräch, wir sind noch beide Schweden-Fans, hat auch Astrid Lindgren mal gesagt. Und dann muss ich auch noch da sitzen und einfach schauen. Und eben am Rhein sitzen, beziehungsweise da, wo der See dann zum Rhein sich verengt als Trichter oder Flaschenhals, einfach über den See in die Berge schauen. Wo ich manchmal denke, oh, da wäre ich jetzt gerne mit dem Mountainbike, weil zu sagen, nee, ist es gut jetzt so, wie es ist, jetzt für den Moment und was morgen ist. Weiß ich nicht, ne? Ja. Zukunft ist jetzt.
Ja. Und das ist, finde ich, weiß nicht, wie es dir da geht, aber ja auch gar nicht so einfach auszuhalten, dieses Sitzen und Nichtstun. Wie schnell greifen wir dann zum Handy? Ach, noch schnell die E-Mail. Ja. Oh, was ist eigentlich bei WhatsApp los? Hat jemand meinen Facebook-Beitrag geliked? Und da wirklich zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht.
Hier noch eine Benachrichtigung, genau. Da macht's Bing.
Genau, ja. Also dieses wirklich nur Sitzen und Sein, im Idealfall so wie bei dir gestern, in der Sonne mit dem Licht im Gesicht.
Das war toll.
Ja.
Heute schon wieder ein bisschen grauer, aber eben, dann zu sagen, hey, gut, dass ich gestern diese Viertelstunde da in der Sonne war.
Genau. Und es fallen einem ja immer tausend Sachen ein, die man in dieser Viertelstunde machen könnte. Eben auch wirklich, dann gehst du zwar spazieren, aber hast einen Podcast auf den Ohren oder dieses, ich müsste noch, ich sollte noch, ich könnte noch, das alles mal auszublenden und sich da nur hinzusetzen und sagen, nee, alles, was ich jetzt in diesem Moment tue, ist existieren und sonst nichts. Ist eine ganz spannende Erfahrung, der muss man sich auch stellen. Also ich habe schon den Eindruck, du kannst das, ich kann das auch, ich genieße das sehr, vor allem mit eben drei Kindern, die von allen Seiten immer auf einen einquatschen und immer irgendwas wollen. Ich genieße diese Viertelstunden der Ruhe sehr, aber ich merke schon auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele sich dem nicht aussetzen möchten. Die möchten die Beschallung haben, die möchten immer auf dem Laufenden sein. Ich will das gar nicht verurteilen, ich bin auch gern auf dem Laufenden. Aber dahin zu kommen, dass man sich zumindest mal 15 Minuten nimmt und nur mit sich alleine ist, da reden wir noch gar nicht vom Klosterwochenende oder so, sondern Viertelstunde mal genau in sich reinhören und einfach nur existieren, ist sehr wertvoll.
Ja, und ich glaube, da kommt ja einiges, ne? Also das sind ja im Grunde auch sehr produktive Pausen, wenn ich nicht überall am Streamen bin und followen, sondern einfach sage, okay, ich versuche jetzt mal eine Viertelstunde nicht zu tun, das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Weil unser Gehirn ja dann erst so richtig anfängt zu rappeln.
Aber da passiert natürlich auch ganz viel. Wann sonst hat das Gehirn Zeit, wenn das Gehirn in dieser Viertelstunde nicht den Alltag aufrechterhalten muss, haben Dinge, Gedanken, Eindrücke ja erstmal überhaupt die Chance, an ihren Platz zu fallen. Klar, da passiert im Schlaf auch ganz viel, gell? Deswegen Tipp für Gesundheit im Homeoffice, also schlafen. 7 bis 8 Stunden
vielleicht schlafen. Sogar, wenn das geht, im Homeoffice einen Mittagsschlaf.
Das wär,
wo man früher, wenn man im Büro sein musste, mit KollegInnen essen musste, in der Kantine, die vielleicht auch gar nicht schön war und kein tolles Essen, wäre sogar hier ein Powernap drin.
Ja,
für genau. Die, die sich das leisten können.
Genau, und da wirklich dem Körper und vor allem dem Geist und dem Unterbewusstsein die Chance geben, Sachen an ihren Platz fallen zu lassen. Ja, nicht immer in diesem Schaffen-Schaffen-Schaffen-Modus zu bleiben und dies noch und das noch und der Podcast und hier noch einkaufen und da die Kinder dahin und dorthin, sondern zwischendrin sich selbst die Möglichkeit geben, dass sich Dinge sortieren, dass neue Ideen entstehen, dass einem Sachen auch wieder einfallen, die man schon lang vergessen hatte. Sowas passiert nicht im Alltagsstress. Das passiert in der Viertelstunde, wo du am Rhein sitzt und in die Sonne guckst. Und sich bewusst solche, sich da auch diese Möglichkeit zu erschaffen, das ist ganz wichtig und bringt einen auch tatsächlich voran, obwohl man in dieser Viertelstunde nichts tut und kein neues Buch liest oder keinen tollen Podcast hört. Aber diese Auseinandersetzung mit sich selbst ist ja mindestens genauso wertvoll als dieser Input von außen, weil wir haben ja so viel, aus dem wir schöpfen können. Also,
Ja, liebe Heike, wir kommen zum Ende von dieser Folge. Wir haben ganz viel gesprochen über Gesundheitsthemen im Alltag. Was kann ich tun im Homeoffice, um möglichst gesund zu leben und ab und zu mal zu sündigen? Wie sieht es aus mit Motivation, Flow, Erlebnissen am Tag? Und schaffe ich das am Ende des Tages, bevor ich die Decke über den Kopf ziehe, 5 Dinge heute Abend zu benennen zu können, worüber ich mich heute gefreut habe. Vielen Dank, Heike, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Alles Liebe.
Danke.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom TechTyro. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.